Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Am Mikrofon der Zwischentöne ist heute Tanja Runow. Ich grüße Sie und freue mich, Ihnen meinen heutigen Gast vorzustellen. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten, so viel kann man, glaube ich, sagen. Er ist in Kapstadt aufgewachsen, wo er in den 1980er Jahren begann, politische Kinofilme zu drehen, die vielfach ausgezeichnet wurden und bis heute Kultstatus haben. Dann kam er nach Deutschland, erst kurz, dann für länger und wurde hier bekannt für eine ganz andere Facette seiner Arbeit und vielleicht auch seiner Persönlichkeit. Er führte Regie bei TV-Serien wie Türkisch für Anfänger, Doctor's Diary und vielen anderen und flog immer wieder nach Südafrika zurück, um sich dort den großen gesellschaftspolitischen Themen zuzuwenden. Mittlerweile lebt er in Berlin und ist zum Glück gerade nicht unterwegs. Herzlich willkommen, Oliver Schmitz.
Ja, danke schön.
Herr Schmitz, Sie sind 1960 geboren in Kapstadt mit dem weltläufigsten aller weltläufigen Namen, Oliver Bernhard Schmitz.
Ich bin der Erste in meiner Familie mit einem damals angelsächsischen Namen, Oliver. Bernhard war...
Immerhin, ja. Bernhard Shaw gibt es auch.
Mein Großvater hieß Bernhard, daher kam das, genau.
Ihre Eltern kamen ursprünglich aus Bad Godesberg.
Richtig, genau.
Wann und wie hat es die nach Südafrika verschlagen?
Die sind in den frühen 50er Jahren nach Südafrika gegangen. Mein Vater erst und meine Mutter und mein Bruder und Schwester ein Jahr später. Damals dauerte das alles noch ein bisschen länger und mit dem Schiff, ich weiß nicht, mindestens 2 Wochen, aber vielleicht mehr unterwegs. Und die waren Kriegsgeneration und mein Vater hat für die Engländer nach dem Krieg als Koch gearbeitet, er war eigentlich Konditor und hat einen Tipp gekriegt für eine Arbeitsstelle in Kapstadt. Und er hat sich diesen langen Weg gewagt und dann meine Mutter und Geschwister dazugeholt. Also ich glaube, das war schon eine Reise ins Ungewisse hinein. Meine Mutter, Jahre später, noch sie verstorben war und wir einen Einblick in ihre Tagebücher hatte, sie war schon sehr, das war ja erstmal alles sehr fremd. Ich war der Erste, der in Südafrika geboren wurde.
Und was hat die damals motiviert, wegzugehen?
Mein Vater hat den ganzen Krieg als Soldat mitgemacht. Er war in Frankreich, er war in Russland, er war in einer belagerten Stadt, wo von 20.000 Soldaten 160 etwa rauskamen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Also ich denke, wie ich ihn kenne und was er gesagt hat, er wollte einfach so weit weg wie möglich.
Neues Leben.
Neues Leben. Seine Familie war auch nicht unbedingt eine warme Familie. Und die Anfangszeit vom Kalten Krieg, das war alles eine unsichere Zeit und eine schlechte Zeit im Sinne von, was für eine Welt, wird es besser? Deswegen hat er gesagt, er will einfach ganz weit weg.
Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Mutter hat erstmal sehr gefremdet. Ich frage mich, wie man da Fuß gefasst hat. Hat man da in so einer Art Parallelgesellschaft aus lauter Auswanderern gelebt, aus deutschen Auswanderern womöglich?
Naja, es gab auch deutsche Auswanderer. Ich weiß nicht, zu der Zeit fühlten sie sich bestimmt sehr fremd. Ich habe nur Erinnerungen, wie sie zu Hause immer noch Deutsch geredet haben. Also ich denke, mit dem Englisch war wahrscheinlich erstmal schwer, mit der Kultur war wahrscheinlich erstmal schwer. Und hatten auch beide mit einem ganz schweren Akzent Englisch geredet. Ich fand es eigentlich sehr niedlich, aber es war ganz klar, so im alten Stil, wenn jemand, der Deutsch ist, Englisch redet. Man hört die deutschen Gedanken dahinter.
Und das heißt, Sie haben wirklich zu Hause Deutsch gesprochen?
Naja, die haben Deutsch geredet, wir haben Englisch geredet als Kinder. Mein Bruder lebt schon länger als ich in Deutschland, aber wir können uns nicht in Deutsch unterhalten, weil es kommt uns irgendwie merkwürdig vor. Wir sind nicht so aufgewachsen.
Und was war das für eine Nachbarschaft, wo Sie da gelebt haben?
Die erste Nachbarschaft war in der Stadt. Ich kann mich nicht so sehr daran erinnern. Die nächste, wir sind außerhalb der Stadt gezogen in ein Viertel, das war hauptsächlich mit Afrikaner oder Buren, besser gesagt, als Nachbarn. Und das war der Anfang der großen nationalen Aufschwung der Buren und ihren großen Anschub an Nationalismus. Das war schon komisch, weil es hatte schon einen Hauch von Nationalsozialismus. Ich kann mich erinnern, als Kind mussten wir an bestimmten Feiertagen uns versammeln und die zeigten uns einmal ein Glas mit verschiedenen Schichten Erde und sagten, das kommt jetzt aus allen Teilen Südafrikas und das ist unser Land und wir müssen leben und wir müssen sterben für dieses Land. Und das war schon alles ein bisschen unheimlich, ja.
Was haben denn Ihre Eltern dazu gesagt, die genau aus so
einem System kamen? Das hatten sie nicht erwartet, dass sie aus einer Diktatur in eine andere einreisen. Und gut, für Weiße war das eine sehr bequeme Diktatur, muss ich mal ehrlich sagen. Aber es war trotzdem eine Diktatur. Und naja, die haben sich geduckt und gesagt, nicht mit der Masse mitgehen und einfach nicht versuchen aufzufallen. Das war ihre Überlebungsstrategie, glaube ich. Aber die waren auch schon empört über Sachen am Rande, die passiert sind. Und wie ich älter wurde, war ich natürlich schockiert. Und wie ich in der Universität kam und natürlich schwarze Studenten als Kollegen hatte und Freunde, weil da waren nicht viele, aber schon war es schockierend, weil dann hat man gemerkt, wie die Gesellschaft funktioniert oder besser gesagt nicht funktioniert. Wir waren geschützt davon, aber natürlich, man ist ja nicht dumm, man wächst und man sieht und irgendwann sagt man, das kann doch nicht so sein.
Und das war in der Uni-Zeit, wo Ihnen das aufgefallen ist?
Ja, das war in der Uni-Zeit. Ich hatte einen Freund in meiner Klasse in der Kunstschule und wir waren dann noch mal abends unterwegs und wir waren mal im Bahnhof und wollten gemeinsam eine Bahnfahrt machen. Und der Kartenverkäufer, der hat fast einen Herzinfarkt gekriegt und hat geflucht und hat gesagt, ihr könnt nicht zusammen. Und was denkst du dir?
Weil also man nicht zusammen Bahn fahren durfte als Schwarzer und Weißer. Mhm.
Naja, dann haben wir letztendlich Karten für die dritte Klasse gekauft und da zusammengesessen. Ja. Also ist
da hat sie auch keiner ausgelacht.
Nee.
Glück gehabt.
Nein.
Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da waren Sie noch nicht der Filmemacher, der Sie heute sind, sondern Kunststudent in Kapstadt. Sie haben es gerade schon erwähnt. Und außerdem, das haben Sie noch nicht erwähnt, waren Sie Nachtclubbetreiber. Das ist ja eine bewährte Kombination. Und um schon mal einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was da so für Musik gespielt wurde, haben Sie einen Titel mitgebracht aus dieser Zeit. Und ich hätte alles Mögliche gedacht, was da so lief. Offenbar hörte man Musik aus Köln im Südafrika der späten 70er Jahre. Zumindest im Scratch, so hieß ihr Club.
So hieß der Club, der war nach einem Reggae-Musiker benannt. Es war eine Zeit von Punk und ziemlich schnell New Wave und Reggae. Und auch durch New Wave kam eine neue Aufbewertung von Musik aus den 70er, die damals nicht so klassisch Rock oder psychedelisch oder Heavy Metal war, sondern was anderes hatte. Und einer von diesen Bands war die Gruppe Can aus Köln.
Die in Köln ja englisch ausgesprochen wird, Can, lustigerweise, ja.
Ja, und ja, von denen haben wir auch Songs gespielt. Und ich bin in Kontakt heute noch mit dem damaligen Leadsänger Damo Suzuki wegen ein mögliches Projekt. Und er macht, er macht immer noch tolle Musik. Er geht auf der Bühne mit jungen Bands. Er entscheidet sich vorher, ich will mit denen spielen. Die proben gar nicht, die gehen einfach auf der Bühne und machen, was zusammen ist. Aber ich habe mir das auch in Berlin angehört. Ich finde es grandios. Auf jeden Fall haben wir aus dieser ganzen Mischung von Musik, gab es auch Musik aus Köln. Kraftwerk haben wir auch gespielt damals, ja.
Das hätte ich so gerne gesehen. Was haben wir für einen Titel von denen, von Köln?
Also ein ganz berühmtes Stück, Vitamin C, wo Damo Suzuki auch singt. Und es ist einer von deren Kultstücken.
We'll be right back.
Ja, zu dieser Musik wurde im Südafrika der 1970er Jahre getanzt und wir waren nicht dabei. Die meisten von uns waren nicht dabei, aber dabei war der Regisseur Oliver Schmitz, der mir jetzt gegenüber sitzt bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ich habe es gerade schon gesagt, Scratch hieß ihr Club, der für 3 Jahre bestand. Was war das für ein Laden? Erzählen Sie mal, was für Leute verkehrten da so?
Naja, das fing eigentlich mit Partys an. Auf der Kunstschule hatte ich Freunde, die fingen an, Musik auf Partys zu spielen. Wir waren alle begeistert von der neuen Musik, die aus England hauptsächlich kam, und hatten Platten gesammelt und fingen an, diese neue Energie auch in Partys einzuführen. Und dann waren die 2 DJs irgendwann weg und jemand sagte, warum machst du das nicht? Und dann habe ich angefangen und
aufzulegen.
Aufzulegen. Und ich fand es toll. Ich mochte das. Ja. Ich habe immer einen Hang und eine Liebe für Musik gehabt. Wir hatten auch ein paar Leute in dieser Gruppe, die waren ein bisschen älter. Der eine, der ist in den Arbeiterviertel von London in den 50er Jahren aufgewachsen, in der Welt rumgereist, hat skurrile elektronische Musik gemacht in den 70er, so ein bisschen im Stil von Stockhausen. Und dann haben wir einen alten Seemannsclub gefunden, der...
Das klingt toll.
der nicht mehr benutzt wurde, der aber sehr berühmt war in den 60er und 70er Jahren, so ein richtiges Absteigeloch in Kapstadt. Und
haben Sie die Deko drin gelassen?
Zum Teil haben wir die Deko drin gelassen, ja. Und es wurde immer bekannter. Also am Anfang diese Partygruppe, aber immer mehr Leute haben von diesem Club gehört, sind gekommen und immer mehr Jugendliche aus den schwarzen Townships. Und weil wir auch Reggae spielten, aber weil wir auch skurrilerweise in den Apartheid-Gesetzen eine Lücke gefunden haben, dass wenn man keinen Alkohol verkauft, kann keiner sagen, dass man irgendwie Rassentrennung machen muss, dass man drauf bestehen muss. Also haben wir einen Ort geschaffen, wo weiße und schwarze Jugendliche zusammenkommen konnten, Spaß zu haben. Aber natürlich auch sowas in Südafrika war letztendlich politisch, weil die Polizei mochte das gar nicht. Und wie sie dann mitgekriegt haben, dass jedes Wochenende, Freitag, Samstag, 2000 Leute etwa sich da versammelten, viele schwarze Jugendliche aus den Randgebieten, wo nach ihrem Plan sie hätte bleiben sollen, haben sie mit Schikanen angefangen und haben Leute an den Bahnhof weggeschickt, verprügelt. Und das hat sich dann immer mehr gesteigert. Und irgendwann haben sie versucht, jemanden zu arrestieren draußen. Der hat einen Polizisten ins Gesicht geschlagen und ist reingerannt. Und wir haben ihn in unserem Plattentresor versteckt. So, dann kam die Polizei mit großer Mannschaft und Musik aus und alle einzeln raus. Und es waren viele Leute auf der Straße, die sich lustig gemacht haben über die Polizei. Und die waren stinksauer, aber die haben den nie gefunden. Und wir waren auch sehr froh. Aber das war auch eine Kampfansage, ja. Also von da an wurde es immer schwieriger. Also es waren 3 tolle Jahre, wo viele Jugendliche, die immer das Gefühl hatten, befremdet zu sein in dieser Gesellschaft und auch nicht wollten, dass in ihren Namen gehandelt wurde, das als weiße Jugendliche zu sagen, wir sind die Apartheid, wir wollten gar nicht die Apartheid sein. Ja.
Wie repräsentativ war das? Wie repräsentativ war dieser Kreis der Kunststudenten? Galt das für Ihre anderen Schulfreunde und so weiter auch oder waren Sie da eher ein kleiner Kreis?
Naja, wir waren erstmal in der Universität und es waren aber nicht alle von der Universität. Das hat sich ausgebreitet. Es ist natürlich, es ist eine liberale Schicht, erstmal sozusagen. Wir waren ja nicht die Einzigen. Es gab in anderen Städten auch eine Tendenz dazu. Das heißt, aus einer relativ unschuldigen kleinen Sache ist was Größeres geworden. Und viele sind dann abgehauen, ich auch, weil sie Militärdienst machen mussten und das nicht wollten und überhaupt keine Unterstützung für diesen Staat geben wollten. Ja. Aber es war wirklich eine tolle Zeit und ein kleiner Moment, eine ganz freie Zeit, würde ich sagen, mit toller Musik, mit tollen Menschen.
Ja, und mit vielen Utopien wahrscheinlich,
ja,
die
ja.
So im Raum schwebten. Mhm. Und wie ist dann aus dem Kunststudenten und aus dem Maler Oliver Schmitz, der Filmemacher Oliver Schmitz geworden?
Ich wollte eigentlich Filme machen, ja. Also ich hab einen
Hang. Von Anfang an?
Ja. Ich habe einen Hang gehabt zu Kunst sowieso, aber ich wollte Filme machen. Wie ich noch in der Schule war, gab es das erste Filmfest in Kapstadt und die Leute, die das geschaffen haben, die haben auch die aktuellen Filme der Zeit nach Kapstadt gebracht und die Festivals hatten Ausnahmen. Die Filme wurden nicht zensiert. Wir haben ja in einer Zensur gelebt. Also die Filme, die wir sehen konnten in den Kinos, die wurden zerschnitten. Alles, was Rassenharmonie, Sex, Politik zu tun hatte, wurde alles rausgeschnitten. Das heißt, du guckst dir einen Film an und plötzlich ist da ein Sprung und du hast keine Ahnung, wo du bist in der Handlung oder was passiert ist. Und man gewöhnt sich dran. Also es ist fast eine postmoderne Ansicht von Filme gucken, einfach so hin und her zu springen. Ja.
Irgendwie ist es bewusster, ja.
Aber dann gab es dieses Festival und die Filme kamen pur, wie sie entstanden sind. Und das waren alle Spät-70er-Jahre-Filme, Fassbinder, Nicholas Roeg, Werner Herzog und so weiter. Und da war viel Politisches dabei und ich dachte, wow, die Welt sieht auch ganz anders aus. Und ja, das will ich auch machen. Und in der Kunstschule gab es irgendwie auch die Möglichkeit, Filme zu machen. Aber es war nicht das Hauptfach. Und wie ich da ankam, da gab es auch keinen Dozent mehr, der das gemacht hat. Dann dachte ich, okay, ja, gut, muss ich selber machen. Und ich habe natürlich Malerei gemacht und Druck und die anderen Sachen, die man macht im Kunststudium und dann Installationen und so weiter. Aber ich habe angefangen, auch Filme zu machen. Das war erstmal alles eher mehr abstrakt. Und fühlte mich dann auch irgendwann frustriert, weil das fühlte sich an wie ein Elfenbeinturm. Sehr abseits von der Gesellschaft und von der Realität von unserer Welt. Weil wir wurden gelehrt über Sachen wie das Postmoderne und Kunstbewegung in New York und so weiter. Und na gut, Beuys fand ich toll, weil der hat auch einen politischen Hang zur Gesellschaft gehabt. Das machte irgendwie Sinn, aber vieles war irgendwie sehr abstrakt. Deswegen habe ich nach dem Kunststudium angefangen, in der Filmbranche erstmal zu arbeiten.
Können Sie sich an den Tag der Freilassung Nelson Mandelas erinnern? Den 11. Februar 1990?
Ich kann mich an den Tag erinnern. Ich kann mich auch an den Tag erinnern, wo de Klerk bekannt gegeben hat, dass Nelson Mandela freigelassen würde. Und der war noch skurriler, weil wir hätten das niemals erwartet, dass das passiert. Ich war auch Teil von einer Dokumentarfilmgruppe, die halb im Schatten Filme für Gewerkschaften, Jugendstrukturen, also politische Filme, die mit Gegenstand zu tun hatten, gearbeitet. Und wir wussten, da kommt irgendwie eine Ankündigung vom Parlament. Und ja, das war uns jetzt nicht so wichtig. Was haben die schon Wichtiges zu sagen? Aber wir haben geguckt und waren total baff, wie er dann sagt, dass Mandela entlassen werden wird und dass die ANC und PAC und die andere Organisation nicht mehr verbannt sind. Und wir wussten erstmal nicht, wie damit umzugehen. Dann gab es schon spontane Züge durch die Straßen von Leuten, die gefeiert haben. Dann sind wir rausgegangen und haben gefilmt. Und dann kamen wir an einem Militärgebäude vorbei. Und die waren natürlich stocksauer und die haben uns mit der Kamera gesehen und irgendwie aus Rache haben sie dann uns dann erstmal in ihrem Gebäude inhaftiert und wir dürfen doch gar nicht filmen und so weiter und dann irgendwann haben sie uns wieder freigelassen. Aber das war so eine merkwürdige Stimmung zwischen Freiheit und die Gefahr, dass es doch noch alles schiefgehen kann.
Und mit schiefgehen kann, meinen Sie so eine bürgerkriegsähnliche Situation oder was haben Sie befürchtet?
Ja, es hat auch fast einen Bürgerkrieg gegeben. Diese ersten Jahre 90 bis 94 waren sehr gefährlich. Die weißen Konservativen, was man eher Rechtsradikale nennen würde, die haben sich zusammengetan, die haben sich bewaffnet. Es gab auch schwarze Gruppierungen, die mit der Apartheid-Regierung zusammengearbeitet haben. Die haben sich auch bewaffnet und es gab Kampf auf den Straßen. Ich wohnte in der Innenstadt, ich kann mich erinnern, von meinem Balkon diese Kämpfe auch sehen zu können oder dass ein paar Straßen weiter weg eine Autobombe in der Luft ging. Und wir haben auch diese ganzen Auseinandersetzungen filmisch bearbeitet, Dokumentarsachen und grausam. Es war wirklich eine grausame Zeit. Deswegen, das war die Hoffnung war da, aber auch die Angst, dass das ist alles explodiert.
Das heißt, es war nicht die große Euphorie und der große Befreiungsschlag, den man sich heute manchmal vorstellt.
Ja, den gab es in den Anfangsphasen und dann natürlich gab es viel Bangen. Aber ich glaube, der tollste Moment war die Wahl und die ganzen Schlangen an Menschen, die da stehen, um ihre Stimme abzugeben.
Also die erste
Wahl. Ja, genau. Ich glaube, das war ein fantastischer Tag voller Hoffnung und voll positives Gefühl, dass alle, die in Südafrika, die niemals ihre Stimme geben konnten, da standen und sagen, ja, heute ist unser Tag.
Ja, und wenn Sie jetzt heute darauf zurückblicken, auf diese Zeit, was denken Sie dann?
Ich denke, keiner kann die Magie von diesem Tag wegnehmen. Heute stehen wir vor einer Situation, wo die Regierungspartei, die ANC, viele Versprechen vielleicht nicht gehalten hat, eine gespaltene Organisation ist, einen Präsidenten hat, der jetzt abgewählt wurde, der viel Unruhe gebracht hat, Korruption gebracht hat, Schaden an diese Utopie getan hat. Also es ist wie zuvor ein Land mit Hoffnung und Bangen.
Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es jetzt weniger Hoffnung als vorher? Weil es gibt die Opposition also, nicht, also es gibt diese rettende Kraft nicht mehr, die so Hoffnung getragen hat.
Es ist, ich würde nie sagen, dass die Hoffnung stirbt, aber es macht für viel Sorge, dass vieles schiefgelaufen ist und es zu viele Politiker gab, die ihre Politik benutzt haben, um Geld zu machen, ohne Rücksicht auf Versprechen, ohne Rücksicht auf das Land. Und Südafrika ist im Grunde ein reiches Land. Viele Möglichkeiten wurden verschwendet. Aber wenn ich die jungen Leute angucke in Südafrika, die sind wahnsinnig interessant, ehrgeizig, originell. Und da liegt meine Hoffnung. Es gab auch Studentenproteste in den letzten Jahren. Ich kann nur hoffen, die bilden eine neue, frische Energie und sagen, das wollen wir alles nicht und wir machen das jetzt anders. Man kann hoffen.
Mhm. Ja. Sie tragen zu der Entwicklung ja auch gewissermaßen mit bei, indem Sie regelmäßig Filme beisteuern, die sich zum Beispiel mit den Spätfolgen der Apartheid nochmal beschäftigen. Hijack-Stories haben Sie gemacht, da geht es um die bleibende Ungleichheit innerhalb der schwarzen Bevölkerung. Shepherds and Butchers, ganz toller Film von Ihnen, wo es darum geht, welche Traumata nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter weiter mit sich herumtragen, wie man das eigentlich vielleicht mal aufarbeiten müsste. Gleich nach den Nachrichten möchte ich aber über Ihren allerersten Film mit Ihnen sprechen, der mittlerweile zum südafrikanischen Kulturerbe gehört und sehr abenteuerlich entstanden ist. Und wenn wir uns darauf schon freuen, können wir noch ein paar Takte Musik hören. Ein Reggae-Klassiker, den Sie eben schon erwähnt haben, von Junior Mervin aus dem Jahr 1976, der vielleicht aber auch ein bisschen was über die Stimmung in Südafrika zu dieser Zeit erzählt, oder?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, Police and Thieves ist entstanden in Jamaika, wurde aber als großer Hit in England, auch zur Zeit, wo es Aufstände gab in England, 76, glaube ich, wo es auch Aufstände gab in Südafrika, erzählt über Konflikte in der Gesellschaft. Es ist auch eine Energie, eine Art von Reggae, die den Übergang zu Punk auch gefunden hat. The Clash hat eine wunderbare Rendition von diesem Song auch gemacht. Aber der Name unserer Club, Scratch, kam von dem Produzent von dem Lied, Lee Perry, der viel Dub-Musik gemacht hat. Das heißt, in dieser Musik gab es Politik, Energie, Sozialkritik, alles, was uns, was mich bewegt hat. With their guns and ammunition.
Bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk geht es weiter mit Tanja Runo und vor allem mit dem Regisseur Oliver Schmitz, unserem Gast heute, der auch für die Musik verantwortlich ist in dieser Sendung. Und dafür bin ich sehr dankbar, denn es sind für mich zumindest einige Entdeckungen dabei. Das hier ist auf jeden Fall eine davon. Wir hören ein Duett von Carmen McRae und Betty Carter.
How I miss all our stolen little moments, the many times I'm not with you. They are such precious stolen moments that are meant only for us two. Whenever you're gone and I know you're not here, it's so hard to remember when you disappear. With your face always there right in front of me, dear, but you belong to her.
Stolen Moments von Carmen McRae und Betty Carter aus einer Live-Aufnahme von 1987 auf Wunsch von Oliver Schmitz, der zu Gast ist bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Möchten Sie zu dem Titel noch was sagen, Herr Schmitz?
Ich habe irgendwann wahnsinnig viel Jazz gehört. Ich denke, das hat mit Johannesburg auch zu tun. In Kapstadt, ja, ich wusste von Jazz, aber ich glaube, erst durch meine Arbeit und Freundschaften in Johannesburg mit insbesondere schwarze Schauspieler. Die Schauspielerin Dolly Retheber, die auch Jazzsängerin war, die in Mapanzula mitgespielt hat, die mich auch mal zu Kneipen mitgenommen hat, wo ich sehe, da gibt Jazzkneipen, wo Leute zu so einer Musik tanzen. Wow, ich dachte, Wahnsinn. Und dann habe ich irgendwann einen alten Plattenladen entdeckt in Johannesburg und er hat einen Fundus Unmengen an Materialien. Also habe ich mich durch verschiedene Epochen Jazz gearbeitet. Und ich bin nach meinem Kunststudium, habe ich mich für ein Master's Degree an der Universität in Johannesburg angemeldet. Es war damals eine viel größere Stadt mit einer Großstadtenergie. Kapstadt dagegen war ziemlich verschlafen. Es war auch das Zentrum vom Filmgeschäft damals. Und ich habe mich angemeldet für weiteres Studium, um ehrlich gesagt einfach dieses Militär zu umgehen oder zu versuchen zu umgehen, ist, um Zeit zu gewinnen. Dann habe ich angefangen, als Assistent-Editor zu arbeiten und habe mich in diese neue Stadt eingelebt. Und irgendwann war es klar, gut, er studiert nicht weiter, die wollen mich in der Armee haben, da bin ich abgehauen. Aber ich bin...
Dann sind Sie nach Deutschland ausgereist, erstmal ohne Plan.
Ja, ich wurde eingemustert, bin nicht zu meiner Einmusterung gekommen und bin stattdessen in Dortmund gelandet, wo ich 2 Jahre für den WDR als Editor gearbeitet habe. Aber in der Zeit davor in Johannesburg habe ich den Schauspieler Thomas Mochutlane von Mapanzula kennengelernt, auch andere tolle Leute. Und ich habe diese Zeit in Dortmund benutzt, um darüber nachzudenken, ein Drehbuch zu schreiben für einen möglichen Film, mit Thomas Mochutlane in Kontakt zu bleiben. Und auch in England einen jungen Südafrikaner habe ich kennengelernt, der von dieser Idee begeistert war und der tollerweise seine Wohnung in England, in London verkauft hat, um die Entwicklung von diesem Film zu finanzieren. Also,
Wahnsinn, wirklich?
Wahnsinn.
Sie haben noch nie vorher einen langen Film gemacht.
Genau.
Das war Ihr erstes Projekt und Sie hatten gleich so einen Mäzen an der Seite.
Richtig, genau. Also in der Zeit in Johannesburg, wie ich da war, habe ich mit ein paar Freunden haben wir einen kleineren Film gemacht und wir haben aus diesem Material einen Trailer geschnitten, aber mehr habe ich vorher nicht gemacht. Ja. Also er hat das Buch gelesen, war begeistert, gesagt, wir machen das. Und dann gab es skurrilerweise in Südafrika eine Möglichkeit, Filme zu finanzieren mit südafrikanischen Steuermitteln. das aber eigentlich mehr damit zu tun hatte, dass die südafrikanische Regierung wegen Sanktionen damals alles Mögliche gemacht hat, um Exportprodukte zu kreieren, um diese Anti-Apartheid-Sanktionen zu umgehen. Und dieses System haben wir auch benutzt, für unseren sehr eindeutig Anti-Apartheid-Film zu produzieren. Das war eine wirkliche Ironie damals, dass wir das gemacht haben.
Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Das ist ja wirklich total paradox eigentlich. Mhm. Mapanzula heißt dieser besagte Film, Life and Death on the Streets of Soweto. Er spielt also in den Township-Siedlungen südwestlich von Johannesburg in den 1980er Jahren. Und Protagonist ist ein kleinkrimineller, über alle Maßen lässiger Trickdieb namens Panic, der sich dann politisiert im Laufe des Films, aufbegehrt gegen das Apartheidsregime. Und die Besonderheit dieses Films ist eben diese Entstehungsgeschichte. Neben dieser unglaublichen Schauspielleistung von Thomas Mokgotlane, den Sie schon genannt haben, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, sollte man an der Stelle erwähnen. Sie haben diesen Film, der eben eine einzige Anklage ist gegen das Apartheidsregime in Südafrika gedreht, unter dem Regime, das Sie kritisieren und das ja ein totalitäres Regime war. Wie haben Sie denn dieses Wunder vollbracht?
Gute Frage, aber es ist Folgendes. Erstmal bin ich nach Südafrika wieder eingereist auf meinen deutschen Pass. Ich habe beide Staatsangehörigkeiten. Ich war immer noch fahnenflüchtig, aber die haben das zum Glück nicht kapiert. Und ich dachte, okay, das wird jetzt nicht einfach sein. Und ich wüsste auch von den ganzen Dokumentarfilmarbeiten, sobald man irgendwie auf dem Radar von der Polizei ist, ist vorbei. Also habe ich gesagt, okay, wir machen was vor. Ich schreibe ein anderes Buch.
Und für den Film?
Also nicht der Film, kein politischer Film, sondern nur ein Film, eine Geschichte über einen Kleinkrimineller, der seine kleinkriminellen Sachen macht. Und wir täuschen vor, dass wir einen unpolitischen Film machen. Es wurden ja auch viele Filme gemacht, auch fürs Fernsehen. Das war plausibel. Und dieses Drehbuch haben wir dann auch eingereicht. Und relativ lange haben wir uns so gehalten, dass ohne Aufmerksamkeit. Natürlich, wenn man dreht, und wir hatten eine Szene in Soweto mit Schauspielern, die Gewerkschaft-T-Shirts anhatten. Und irgendwann war die Polizei dann doch da. Und die war sehr misstrauisch. Ich wusste auch erstmal nicht, was zu sagen ist, aber die Schauspieler waren relativ schlagfertig und hat auf die Polizei eingeredet und gesagt, ja, wir machen einen Film hier. Wir wollen ja zeigen, wie schlecht diese Gewerkschaftstypen sind und wie sie die Gesellschaft kaputt machen. Und wir machen ja einen Film hier für die Regierung und so weiter und so weiter.
Und das
weiter.
Haben die geglaubt?
Die haben gehört, geguckt und sind weggegangen, ja. Erstmal Schwein gehabt. Und dann in der Schnittphase, es gab ja nur ein Kopierwerk in Südafrika und da waren auch Mitarbeiter von der Regierung im Kopierwerk. Und die haben dann die Szenen gesehen, auch Szenen vom Aufstand und so weiter. Und die haben das der Polizei gemeldet. Irgendwann kam die Polizei dann getarnt als Journalisten im Schneideraum. Aber die waren meistens sehr ungeschickt mit solchen Sachen. Man konnte die sofort spüren, wie die aussahen, wie sie bekleidet waren und so weiter, haben sie erstmal weggeschickt. Und dann kam eine offizielle Anforderung von der Polizei, wir sollten mal den Film als Kassette die Polizei übergeben. Wir haben mit unseren Rechtsanwälten gesprochen, wir haben das Filmmaterial zum Flughafen erstmal gebracht. Ich habe die Negativrollen dann außer Land geflogen nach England. Und wir haben
im Koffer, oder wie?
Ja, im Koffer. Aha. Ziemlich schwerer Koffer, aber so war's. Und wir haben...
Da hat sich auch keiner gewundert am Flughafen, dass da jemand mit dem Koffer nur voller Filmrollen irgendwie unterwegs ist.
Also wenn ich jetzt politisch Aufmerksamkeit gegen mich gehabt hätte, wäre das anders gewesen. Zum Glück war ich irgendwie unter dem Radar durch diesen ganzen Prozedure. Wir haben die Polizei dann eine VHS-Kassette auch gegeben und waren sehr gespannt, was passiert jetzt.
Also von dem originalen Film oder
von dem anderen? Film, von dem Schnitt, ja.
Von dem richtig finalen Schnitt?
Das weiß ich nicht mehr. Das war
aber man konnte aber schon relativ, sehen, was das für ein Film wird, ja?
Ja, genau. Mhm. Relativ. Wir waren auch schon ziemlich weit mit dem Schnitt damals.
Oh Gott, und dann?
Ja, dann kam erstmal nichts und wir dachten, was ist denn jetzt los? Das ist ja unheimlich, ja. Und dann kam weiter nichts und nochmal nichts. Und ist einfach viel Zeit vergangen. Und dann hatten wir den Film fertig. Ich glaube, der war auch schon in Cannes eingeladen. Und dann kam eine Nachricht über die Rechtsanwälte. Ja, die Polizei hat diese Kopie verloren, diese VHS-Kassette. Und denen war das zu peinlich, zuzugeben, dass sie solche Pannen machen können. Und so ist dieser Moment vergangen.
Moment, da hatten Sie aber irgendeinen Mitarbeiter, der auf Ihrer Seite war.
Ja, ich denke auch.
In dieser Behörde.
Ich denke auch. Es muss wohl sein.
Es darf auch mal so rum sein, ne?
Ja, ja, ja. Es kann gut sein, ja. Und so war der Film dann in der Öffentlichkeit. Der war in Cannes. Das Material war in England. Und da konnten sie nicht mehr viel machen. Zum Glück, und die ganze Zeit habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass ich immer noch fahnenflüchtig war, dass ich einen sehr politischen Film gemacht habe und so weiter. Aber es waren auch die letzten Züge der Apartheid. 88 war der Film in Cannes, 89 waren schon ganz ernsthafte Verhandlungen. Es war eine schlimme Zeit und viele politische Gegner wurden umgebracht. Aber gleichzeitig waren viele Verhandlungen und der Film ist auch in Südafrika auf dem Filmfest gelaufen, wo es andere junge Künstler gab, die auch Flagge gezeigt haben. Man hat schon irgendwie gemerkt, da kommt eine neue Stimmung hier. Aber wir hatten keine Ahnung, dass das politisch so schnell kippt und sich ändert.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass das so gut läuft, dass Sie davonkommen, dass die anderen Beteiligten davonkommen, das konnten Sie ja nicht wissen zu dem Zeitpunkt.
Nein.
Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Oder, also ich meine, Sie sind dann ausgeflogen nach Cannes zur Premiere mit Ihrem Hauptdarsteller. Ja. Alle Schauspieler waren ja noch vor Ort in Südafrika. Haben Sie sich um die gesorgt?
Ja, schon. Ich meine, im Voraus haben die Schauspieler auch das Drehbuch gelesen und haben sich alle angeguckt und gesagt, oh je, machen wir das wirklich? Aber dann haben sie es gemacht und das hat uns irgendwie zusammengeschweißt und die haben dann den Rohschnitt gesehen und dachte, wow, das ist dabei rausgekommen und waren auch alle stolz, ja. Es gab auch ein Theater, viel sehr energetisches, politisches Theater, auch sozialkritisches Theater. Das heißt, wir waren in der Gesamtkultur der Gesellschaft, sind wir ein Teil von dieser Bewegung geworden. Nur im Filmgeschäft waren wir fast Außenseiter, gab es sehr wenig in dieser Richtung. Die Gefahr war da, aber da war so viel los, da waren so viele Protestmärsche, so viel politischer Aufstand, dass wir wahrscheinlich erstmal unter dem Radar waren und nicht wichtig genug. Und nachher waren wir natürlich eine Irritation. Vor der Zensurbehörde haben sie den Film gesehen und da waren Polizisten und Generäle auch auf dieser Zensurbehörde, die haben fast einen Herzinfarkt gekriegt, habe ich gehört. Aber dann kurz danach hatten sie auch nicht die Macht mehr, ja, also Schwein gehabt, würde ich mal sagen.
Aber von den Beteiligten ist niemandem was passiert?
Zum Glück ist von den Beteiligten niemand was passiert.
Und so eine Portion jugendliche Unerschrockenheit, die hat wahrscheinlich auch noch mit dazu beigetragen, dieses wahnsinnige Projekt irgendwie durchzuziehen.
Das hat auf jeden Fall geholfen. Ich meine, wir haben, ich denke, mit Mitte 30, 40 oder 50 macht man sich andere Gedanken und ist nicht so schonungslos oder denkt, oh mein Gott, was kann alles schieflaufen. Aber mit Mitte, Ende 20 war das anders. Es war einfach, ja, wir machen das jetzt, mal gucken, was passiert.
Ja, zum Glück für uns. Ja, und Premiere in Cannes 1988, ein würdiger Rahmen für so einen Film. Wie ist das abgelaufen? Können Sie sich erinnern an diese Premiere?
Oh,
das muss
das
unglaublich gewesen sein.
Das war toll. Also ich weiß auch, ich hatte seit diesem ersten Film einen sehr großen Unterstützer in Cannes. Der hieß Pierre Rissier, der ist letztes Jahr leider verstorben und war ein sehr wichtiger Mann in der Filmgeschichte überhaupt. Weil er war einer der wichtigsten Menschen im Schatten in Cannes und hat das Festival immer Rat gegeben und gesagt, ihr müsst das zeigen und dieses zeigen. Der hat in den 80er Jahren Jane Campion zur Aufmerksamkeit der Welt gebracht, das koreanische Kino. Er hat angefangen mit Howard Hawks und Jean-Luc Godard, also ein Mann, der eine enorme Liebe und Können für Film hatte. Und er hat den Film gesehen damals. Und andere Mitglieder der Auswahlkommission oder Jury, die wollten den Film erstmal nicht zeigen oder angucken.
Aha, warum nicht?
Ja, weil ich war ein weißer Südafrikaner und die hatten einfach eine politische Haltung dazu.
Das Feindbild sozusagen.
Mhm. Ja, die hatten eine politische Haltung dazu zu sagen, naja, wir gucken uns keinen Film in der jetzigen Zeit sowieso nicht von einem jungen weißen Südafrikaner an. Und er hat gesagt, nee, ihr müsst diesen Film gucken. Ja. Und so ist es dazu gekommen, dass sie den Film geguckt haben und eingeladen haben im offiziellen Programm. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, natürlich zu die ANC, damals die Befreiungsbewegung, zu gehen und zu sagen, guck mal, ich habe diesen Film gemacht, ich hätte gerne eure Unterstützung. Ich bin nach Simbabwe geflogen, nur um eine Fax nach London zu schicken, weil ich Angst hatte, dass diese Fax irgendwie in Südafrika gesehen würde. Man darfte offiziell keine Verbindung zu der ANC haben. Das war Hochverrat, ja. Da bin ich skurrilerweise nach Simbabwe geflogen, von einem Hotel einen Fax zu schicken und habe mich später mit Mitgliedern der ANC in London getroffen. Die fanden den Film auch gut und haben die Unterstützung gegeben, weil es war wichtig und es spielte ja auch alles eine Rolle und die Sanktionen hatten auch einen guten Zweck. Deswegen war es mir auch wichtig, dass ich jetzt nicht eigenständig als weißer Südafrikaner agiere, sondern dass ich den Film für einen gewissen Grund gemacht habe und dass er auch unterstützt wird. Und das war alles im Vorlauf zu Cannes, ist das passiert. Und die Reaktion in Cannes war toll. Ich meine, wir waren naive junge Menschen aus Südafrika. Was wussten wir davon?
Und Sie waren mit Ihrem Hauptdarsteller zusammen bei der Premiere, ne?
Ich war mit meinem Hauptdarsteller auf der Premiere. Wir haben das auch sehr genossen. Ich denke, er war auch ein bisschen älter als ich. Er wusste auch, hat sich wahrscheinlich mehr über die Gefahren Gedanken gemacht als ich. Und er wurde auch direkt von einem amerikanischen Journalist gefragt nach der Vorführung, wann er glaubt, dass die Revolution ausbricht in Südafrika.
Oh Gott, was?
Naja, ich habe ihn angeguckt und dachte, oh, was sagt er jetzt? Und er war sehr smart und sehr clever und hat gesagt, ja, wir müssen uns alle um einen großen Tisch setzen und miteinander reden. Aber er hat es auf so eine Art gesagt, wo es klar ist, es wird Änderungen geben und es wird nicht immer so bleiben, es wird was Neues kommen. Aber er hat es nicht direkt ausgedruckt, weil klar, er musste ja zurück nach Südafrika.
Sie mussten ja beide zurück.
Wir müssen beide zurück nach Südafrika.
Konnten Sie da problemlos wieder einreisen? Oder?
Ich verstehe das bis heute nicht. Aber ja, ich wurde nie aufgehalten. Ich wurde nie einberufen zur Polizei. Die haben es einfach nicht mitgekriegt. Und mit meinem Besuch zur ANC in London hatten die mir auch Zeitschriften mitgegeben, die ich eigentlich zurückgeben wollte vor meiner Rückreise. Und das waren Zeitschriften von dem militärischen Untergrund. Die hatten da eine Zeitschrift und ich habe komplett vergessen. Und ich reise nach Südafrika ein und im Zoll fangen die an, durch meine Sachen zu gehen. Und ich denke, oh nein, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Aber ich habe auch viele Filmbücher eingekauft und zum Glück ist es denen irgendwann zu viel und sie kommen nicht zum unteren Ende des Stapels, wo diese militante Aufrufungen zum bewaffneten Widerstand Unterlagen sind, weil das war nochmal Hochverrat, nochmal Gefängnisstrafe. Also ich kann nur sagen, es war eine schwierige Zeit mit viel Gefahr und ich bin da relativ schonungslos durchgekommen.
Jetzt gibt es ja noch eine absurde Anekdote zu diesem Film. Der sollte auf die Shortlists für die Oscars kommen als bester ausländischer Film. Und kam dann letztendlich nicht drauf, weil jemand sehr akribisch nachgezählt hat, dass da zu viel Englisch gesprochen wird in diesem Film.
Es ist natürlich tatsächlich so, dass der Oscar für fremdsprachiger Film nicht auf Englisch sein soll. Aber ich glaube, die Oscars waren damals noch relativ konservativ und hatten auch Freunde in Südafrika zur Apartheid-Regierung. Oder sagen wir mal so wichtige Leute in Hollywood. Der Film wurde sehr gut international aufgenommen. Und dass es zu dieser Situation kam, habe ich das Gefühl, jemand wollte einen Grund haben, den Film nicht mit einzubeziehen. Weil das waren irgendwie 49% afrikanische Sprachen und 51% Englisch.
Ja. Sie hätten 2 Minuten rauskürzen sollen.
Zum Beispiel, ja. Aber dass jemand das den ganzen Film durchgegangen hat und das gemacht hat, das war eine andere Agenda, habe ich das Gefühl. Schade. Deswegen mit meinem dritten Film habe ich den auch komplett auf Sepedi gedreht, eine eher kleinere südafrikanische Sprache.
Strategisch.
Ich habe gesagt, ihr macht das nicht wieder mit mir.
Und dann hat es auch geklappt, hat sich gelohnt.
Der ist in der Vorauswahl zu den Oscars gekommen.
Geliebtes Leben, das Drama ist das, ne? Von 2010.
Richtig, genau.
Ja gut, also da wollte sie das Schicksal nicht zu früh verwöhnen, vielleicht auch mit Ende 20. Wer weiß, was aus ihm geworden wäre. Ja. Und er ist 2006 ausgezeichnet worden, ihr Film Mapanzula, als südafrikanischer Film des Jahrzehnts immerhin.
Genau.
Auch ist ja auch nicht schlecht, ja.
Nein, auch eine Ehre. Und er läuft ständig im Fernsehen in Südafrika. Und es freut mich wirklich, dass auch junge Generationen, die eher in freieres Land in der Zeit nach der Apartheid aufgewachsen sind, den Film immer noch sehen und eine Bedeutung drin finden oder dass der Film berührt und ein Weiterleben hat.
Ja, das gilt auch für Leute, die selbst nicht in Südafrika aufgewachsen sind. Also als ich den Film jetzt gesehen habe, das fährt schon sofort unter die Haut, weil man hat diese Straßenszenen, wo man wirklich das Leben auf der Straße sieht. Man hört, welche Lieder gesungen wurden von den Gewerkschaftern. Also es ist auf jeden Fall so ein Spirit, glaube ich, der sich auch jenseits von Südafrika überträgt. Aber es gibt ein Problem. Es gibt irgendwie nur eine ganz schlechte Kopie im Moment.
Es gibt eine ganz schlechte Kopie. Es gibt 2 Negativkopien. Eine habe ich im Keller, eine ist in England beim Weltverleih. Und eigentlich muss ich bin manchmal sehr faul, aber ich muss einen Weg finden, dass ich den Film digitalisiere, weil es ist wirklich zu schade, dass der Film, wenn er nicht sein Leben in einer digitalen Welt weiterführen kann, dann sind die Kopien irgendwann fertig und vorbei und es gibt nur ganz schlechte Kopien, die damals auf U-Matic und vielleicht auch Digibeta gibt es eine in England. Also ich muss einen Weg finden, vielleicht über Forderungen, dass ich diesen Film digitalisiere.
Dann hoffen wir, dass er bald wiederkommt und auch kursiert. Bevor wir uns jetzt anderen Lebens- und Schaffensphasen von Ihnen zuwenden, Herr Schmitz, können wir doch noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Soundtrack hören, würde ich sagen, dass wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen. Und die Sängerin ist auch eine Schauspielerin, die im Film vorkommt. Sie haben sie eben schon mal erwähnt. Ist keine ganz Unbekannte.
Dolly Retebe war in den 50er Jahren wirklich ein Filmstar in Südafrika. Die war ein Erscheinen der jungen, urbanen, schwarzen Gesellschaft, die sehr kreativ war, vor die schlimmsten Gesetze der Apartheid zugegriffen haben. Und Miriam Makeba war ihre Generation. Miriam Makeba ist im Asyl gegangen. Dolly Retebe ist geblieben in Südafrika und deswegen so weniger bekannt, aber eigentlich genauso wichtig aus der Zeit. Tolle Stimme. Das hört man auch auf dem Soundtrack. Sie hat sehr bewegend gespielt und eigentlich ein tolles musikalisches Ensemble, bekannte Musiker aus der Zeit. Und ich bin froh, diesen Track auch als Testament zu ihrer Stimme zu haben, weil das war eine echt tolle Jazzstimme.
Ebomini bami gisebenza nzima ubusuku nemini ukukhulisa nabantwana akulula angiziboni Inganism Kungipula Intizio Ukubonu Guti Aguna Luto Engibutolayo.
Ja, so endet das tatsächlich. Bisschen unvermittelt, aber kurz und intensiv, würde ich sagen, dieser Titel aus dem Soundtrack des Films Mapanzula, den der Regisseur Oliver Schmitz gemacht hat mit Ende 20. Jetzt sitzen wir hier ein paar Jährchen später zusammen bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk und schwelgen gerade so ein bisschen in Erinnerungen, in Ihren Erinnerungen, Herr Schmitz. Nach Mapanzula haben Sie zahlreiche weitere Filme in Südafrika gedreht, haben auch beim südafrikanischen Fernsehen gearbeitet, im Ausland gearbeitet, auch für die BBC. Wir haben es gehört, auch zwischendurch mal für den WDR. Und schließlich haben Sie die Wanderbewegung, die Ihre Eltern gemacht haben, andersrum vollzogen. Sie sind von Südafrika wieder nach Deutschland gekommen, gemeinsam mit Ihrer Frau. Um die Jahrtausendwende herum, war das letztlich eine berufliche Entscheidung oder wie kam das zustande?
Es war eine komplexe Entscheidung. Das war ein paar Sachen. Ich habe ja ein bisschen zwischen Deutschland und Südafrika gependelt seit den 80er Jahren. Dortmund. In Dortmund habe ich viele Leute in Köln kennengelernt. Dann habe ich einen Kölner Produzent kennengelernt, der Hijack Stories produziert hat. Ich hatte viele Bekanntschaften in Köln. Ich habe die Musik für Hijack Stories mit einem Berliner Komponisten gemacht und war mit meiner Frau hier. Und die Stadt hatte noch diese Aufbruchstimmung Ende der 90er Jahre, die mir sehr gefallen hat. Und wir haben gesagt:
Meinen Sie jetzt Köln oder Berlin?
Ja, Entschuldigung, ich meine jetzt Berlin hatte eine Aufbruchstimmung um die 2000 herum. Und es hat uns sehr gefallen. Wir haben gesagt, ja, lass uns doch ein paar Jahre hier hinkommen. Ja,
es sind ein paar Jährchen mehr geworden, ne? Oder?
Es sind jetzt fast 20 Jahre, ja, genau.
Und bleiben Sie noch eine Weile?
Ich glaube schon. Wir vermissen manchmal die längere Sommer, aber das Wetter ändert sich ja. Wer weiß, was passiert.
Sie hoffen auf den Klimawandel, mit anderen Worten.
Genau. Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich auch gesehen, es ist die Zeit der jungen Generation und der jungen schwarzen Generation in Südafrika. Es ist jetzt Zeit, dass sie an der Macht kommen und arbeiten und Filme machen. Und ich kann hier bleiben und das beobachten, abseits und gucken, was passiert. Oder ich suche mir ein Abenteuer, gehe in die Welt herein, komme vielleicht zurück, wie auch immer. Ja. Und es war nie der Absicht, so lange in Berlin zu bleiben. Aber so hat sich das ergeben.
Und sehen Sie das auch, dass die Filmemacher da übernehmen?
Ja, jetzt. Das hat lange gedauert, ja. Ich bin eigentlich begeistert von der jungen Generation, die jetzt da ist. Da sind viele sehr kreative Köpfe, auch die ganz anders denken, die ihre Identität auch ganz anders sehen. Es ist auch schwer, Filme machen in Südafrika. Die Etats sind kleiner, die Umstände. Aber es wird gemacht, ja, gegen alle Hindernisse. Ich habe auch noch viel vor und verschiedene Projekte in Südafrika. Aber ich finde, da haben sich jetzt schon zwei Generationen an junge Filmemacher ergeben, die auch suchen und Fragen haben und interessante Sachen machen. Also es inspiriert mich.
Mhm. Als Sie dann nach Deutschland kamen, arbeiteten Sie erstmal fürs Privatfernsehen und haben dann einen ganz großen deutschen Serienerfolg mit angeschoben bei der ARD, nämlich Türkisch für Anfänger. Diese Story um eine alleinerziehende deutsche Frau und einen türkischen Mann, die sich lieben lernen, zusammenziehen und beide Familien kulturell ziemlich damit überfordern. Die haben beide Kinder und so weiter. Wie sind Sie dazu gekommen, zu diesem Projekt?
Ein Schritt zurück, die Filme fürs Privatfernsehen, das war schon skurril, der Anfang, weil ich kam an und dachte, ich muss arbeiten, was mache ich? Dann habe ich verschiedene Fernsehproduzenten getroffen. Der eine hat Hijack Stories gesehen und hat mir dann eine Fernsehkomödie angeboten.
Interessante Reaktion.
Und ich dachte, okay, ich muss ja irgendwo hier anfangen. Ich habe das Buch gelesen, das war jetzt nicht besonders tiefsinnig, sag mal so, aber ich habe gesagt, okay, was kann ich draus machen? Und es ging eigentlich darum, um einen Mann, der leidet, weil sein Penis zu klein ist. Gut, es kann so eine blöde Klamauk-Geschichte sein. Ich dachte, ich nehme das mal ernst. Es gibt bestimmt viele Männer, die haben das Problem. Was mache ich mit dieser Geschichte? Ja. Und es war schon herzergreifend und viele Leute haben diesen Film geguckt. So viele, dass der Sender mich dann anrief und mir Champagner geschickt hat und sagte, oh, Oliver, wie toll und so weiter. Und plötzlich hatte ich eine Karriere als Comedy-Regisseur, was ich nie gedacht hätte. Und deswegen habe ich dann viele Angebote gekriegt, mal gute, mal nicht so gute Bücher, Filme vielleicht. Dann kam irgendwann Philipp Voges und hat mich angefragt für Türkisch für Anfänger. Und ich fand die Bücher auch richtig toll. Und es war ein tolles Projekt, weil diese Art von Patchwork-Familie und kulturelles Zusammenkommen zwischen der deutschen Mutter und dem türkischen Vater und wie sich das mit den Kindern ausspielt, das war einfach ein tolles Spielfeld mit Figuren und Situationen. Das wird für mich auch immer ein wichtiger Bestandteil meiner Lebenszeit und Arbeit sein, diese Erfahrung. Weil ich habe dann 3 Staffeln gemacht, ich habe viele Folgen gemacht.
Haben Sie irgendwas über Humor gelernt in dieser Zeit?
Also ich habe gelernt, dass Humor mir nahe liegt, also nicht exklusiv. Manchmal bin ich genervt, weil ich das Gefühl habe, ich komme irgendwie in einer Schublade, ach, er macht Comedy. Mache ich und ich bin sehr stolz und es freut mich, aber ich mache auch andere Sachen. Aber über Humor habe ich gelernt, dass es eigentlich ein wichtiger Bestandteil unser Leben ist. Comedy als Genre wird unterschätzt, glaube ich, weil Comedy ist nicht oberflächlich. Das hat mit den gleichen Themen des Lebens zu tun und hat im besten Fällen eine Ernsthaftigkeit, die da mitschwingt.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es ist so ein bisschen nervig, diese Wahrnehmung in Deutschland, dass Sie jetzt hier gebucht sind als Comedy-Autor sozusagen und dann in Südafrika immer als der ernsthafte, gesellschaftspolitische, engagierte Filmemacher wahrgenommen werden. Es ist ein bisschen schizophren und es hat sich aber bis heute so gehalten, oder?
Das hat sich ein bisschen bis heute gehalten. Ich habe diverse Kinofilme in Entwicklung. Manche passen genau dem Schema an Filme, die ich gemacht habe, andere nicht. Und ich will auch einen Kinofilm machen, der mehr Humor hat und habe eine oder zwei Projekte auch dazu. Das ist mir eigentlich wichtig. Nicht, dass die anderen Filme mir nicht wichtig sind, nicht, dass dieses Spektrum mir nicht wichtig ist, aber das Leben bewegt sich ja zwischen diesen beiden Polen. Ja,
ja, woran lag das denn bis jetzt? Also fehlten Ihnen in Deutschland die Stoffe für das große Gesellschaftsdrama oder doch eher die Möglichkeiten, das umzusetzen?
Vielleicht die Möglichkeiten, das umzusetzen. Ich wurde für viel Comedy angefragt und in den letzten Jahren auch Krimisachen, jetzt im Fernsehen. Ich habe mit einem ganz jungen Kollegen ein Drehbuch jetzt geschrieben für eine mehr skurrile Geschichte, basiert auf jemand wie Damo Suzuki, den ich vorher erwähnt habe, der Sänger damals von Cannes, ein alter Rockstar, der autark alleine lebt und für die Bienen kämpft und gegen die großen Pestizidkonzerne.
Klingt großartig, hoffentlich auch besetzt mit ihm selbst.
Ja, das würde ich gerne machen, das kann ich noch nicht versprechen, aber das würde ich natürlich sehr gerne machen. Aber genau sowas, ja. Also Absurdität liegt mir, Humor liegt mir, aber auch, dass man sich äußern kann über die gesellschaftlichen Umstände, in denen wir leben. Ich denke, das ist mir wichtig, weil ich das in einer Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, nicht machen konnte. Deswegen liegt mir irgendein Protest immer auf der Zunge und würde das gerne in Filmen auch umsetzen.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Wann können wir damit rechnen?
Naja, wir haben jetzt ein Buch, wir haben es ein paar Leute weitergegeben. Wir müssen jetzt gucken, wann wir das drehen könnten. Ich kann noch nicht versprechen, wann, aber das ist auf jeden Fall einer der Projekte, die ich nächstes Jahr gerne machen würde.
Also Sie haben einen Weg gefunden, vielleicht diese Schubladen ein bisschen auszuhebeln, sei es indem Sie international arbeiten oder eben jetzt auch hier neue Wege gehen. Und in Berlin scheinen Sie ja auch insgesamt ziemlich gut angekommen zu sein. Auch mit der musikalischen Kultur haben Sie sich gut akklimatisiert, habe ich den Eindruck. Es waren 2 Berliner Musiker auf Ihrer Liste. Sido hat letztlich das Rennen gemacht. Haben Sie ein Herz für deutschsprachigen Ghetto-Rap, Herr Schmitz?
Nicht so sehr. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt kein so großer Ghetto-Rap-Fan in sich selber. Ich mag die ganze Richtung. Modeselektor, Peter Fox, Kuda und Dorfmeister damals. Das ist so mehr die Richtung an Musik, die mir gefällt. Und dann habe ich diesen Song gehört und der hat mich total überrascht. Und dachte, wow, ja, ich mag das sehr.
In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf. Es war einmal
Mal vor langer, langer Zeit. Vor 32 Jahren, als Mama schwanger war, sie schreit, denn ich komme. Ich war so süß ohne die Haare am Sack. Aber die wachsen schon noch, warte mal ab. Ich bin im Osten aufgewachsen, bis ich 9 war. Orangenes Licht und graue Häuser, dann der Aufbruch ins Neuland. An der Entscheidung kann ich nicht nur Gutes lassen, denn es war nicht immer einfach für uns drei hier Fuß zu fassen. Aber alles hat sich ebenso ergeben und mein Vater, über den will ich nicht reden, ich erwarte nichts mehr. Ich wollte keinem glauben, traute nur ein paar Gesichtern. Nachts draußen die Augen kannten nur Straßenlichter. Konserviert und
Bilder im Kopf, der Musikwunsch eines Filmemachers. Oliver Schmitz, Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Schmitz, sind Sie jemand, der mit runtergekurbelter Autoscheibe und lauter Musik so durch die Stadt fährt?
Ständig, nein. Ich habe Erinnerungen, wie ich meine Tochter manchmal zur Schule kutschiert hat und sie unbedingt Jam FM hören wollte. Und dann fahre ich weiter und Sommer, Fenster ist auf und habe ganz vergessen, Jam FM läuft. Ist nicht so richtig meine Musik, aber ich denke... Oh,
so ein gewisses jetzt. Lebensgefühl stellt sich dann
da
ein.
Kommt es vielleicht mal so rüber, aber nein, bin ich nicht.
Okay. Ja, und wie ist das mit den Bildern im Kopf, also diesen Bildern, die man so mit sich herumträgt? Vorab haben Sie mal zu mir gesagt, man spricht immer über die Filme, die man gedreht hat und nie über die Filme, die man nicht gedreht hat.
Ja,
was für große Werke schlummern da noch oder liegen bei Ihnen in der Schublade?
Naja, es ist so, als Filmemacher, Regisseur, man hat viele Sachen, viele Träume und manche macht man und andere macht man nicht. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schade, aber das bringt einem ja alles letztendlich weiter. Und nach meinem ersten Film, der war wirklich ein großer Erfolg, der ist auch in 52 Ländern gelaufen damals. Ich bin viel rumgereist auf Festivals und habe dann angefangen, ein neues Buch zu schreiben. Und es war kein einfaches Thema, weil es ging um einen Untergrundkämpfer, der letztlich eine Bombe in einer Bar gelegt hat, wo vielleicht militärische Leute der Apartheid-Regierung waren, aber es sind unschuldige Leute umgekommen. Und dann saß er in der Todeszelle und ich habe ihn da besucht. Also etwa 30 Mal habe ich ihn besucht und mir die Geschichten angehört. Und es war eine sehr ergreifende Geschichte, die ich dann aufgeschrieben habe und dann mit einem Kollegen, der bekannter Romanautor ist in Südafrika, wir haben das geschrieben. Es hat lange gedauert, 3-4 Jahre. Dann hatten wir die Finanzierung fast und eine große französische Firma, die dann gerade einen großen Bertolucci-Film gedreht haben und dadurch bankrott gegangen sind. Und das war es dann wohl erstmal. Und dann habe ich nochmal einen Anlauf gemacht und da war der Mann, über dem es ging, der war wieder außen aus dem Gefängnis raus. Der wurde entlassen in der Nach-Apartheid-Zeit. Ich habe einen neuen Produzent gefunden, der sehr gute independent-amerikanische Filme gemacht hat. Und dann plötzlich wollte der Mann, der reale Mensch, der wollte diesen Film nicht mehr. Und vielleicht war der Film ihm zu ehrlich, nicht heroisch genug, keine Ahnung. Aber dann hat es nicht geklappt. Und so habe ich 5 Jahre meines Lebens mit diesem Projekt verbracht und das ist nicht zustande gekommen. Und ich glaube, das ist immer das Risiko mit Filmen machen, dass es manchmal klappt oder manchmal nicht. Aber man muss auch wagen können und Sachen probieren, die dann manchmal nicht passieren. 5 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Ich bin da jetzt vielleicht strategischer, dass ich verschiedene Sachen parallel entwickle. Aber man lernt aus dieser Situation und man hat auch Lebenserfahrung. Und Jahre später habe ich Shepherds and Butchers gemacht, der auch zentral mit der Todesstrafe und die Todeszellen sich auseinandersetzt, wo das eigentlich Kern der Geschichte ist. Und da kam dieses Projekt zu mir und ich wusste sofort, worum es ging, weil ich war 30 Mal da. Ich saß in den Besucherräumen dieses Gebäude. Ich habe... Das ist mir so unter der Haut gegangen mit diesem Ort, dass ich irgendwann Albträume hatte, dass ich selber da war. Ja, das war. Und deswegen wollte ich unbedingt diesen Film machen, weil ich hatte diese vorherige Erfahrung alle gesammelt und das war auch Teil von mir mittlerweile. Deswegen, man weiß nie im Leben, wo, wenn man was macht, kreativ, ob es direkt zustande kommt oder ob es erst Jahre später zustande kommt. Manchmal fluche ich, denke, wäre ich doch Künstler geblieben, dann ist man da alleine mit sich und Leinwand oder was auch immer und man macht was und ist es gemacht und fertig und nicht.
Und man ist nicht abhängig von tausend anderen
Förderung und Sachen und dies und das. Aber trotzdem, ich kann mich nicht beklagen. Es ist nur, ich glaube, jeder Filmschaffende trägt mit sich ein großer Sack an Möglichkeiten, Projekten auf seinem Rücken und manche kommen zustande und manche kommen nicht. Aber die Sachen, die nicht zustande kommen, man lernt daraus und dann, da kommen auch andere Sachen vielleicht viele Jahre später bei raus. Oder man kommt zurück, irgendwann sagt, so, das ist ja immer noch da, vielleicht kann ich es jetzt machen.
Das heißt, die Konsequenz ist nicht, das Risiko aufzugeben, sondern einfach vielleicht ein paar mehr Bälle in der Luft zu halten gleichzeitig.
So ist es. Ich denke, wenn man das Risiko aufgibt, dann macht man ja nur Sachen auf Nummer sicher. Dann ist es einfach, hat alles mit wie in der Versicherung mit Risikofaktor zu tun und Algorithmen. Und ich kann das nur mit dem Schauspieler machen, weil da ist der Erfolg und es kann nur so eine Geschichte sein und es muss diese Figuren haben.
Aber das, so wird ja bei den Streamingdiensten zum Beispiel auch geschaut, oder nicht? Mit wem besetze
ich? Ja, natürlich. Es wird so viel und ich habe das Gefühl, in den Filmschulen wird auch manchmal so agiert, um so strategisch so. Es hat ja nichts. Es ist ja kein Problem, dass man strategiert. Meine fast 16-jährige Tochter sagt mir auch, was ich machen sollte, dass ich erfolgreich bin als Filmemacher. Das ist alles okay.
Ja, toll. Was haben Sie denn von ihr schon gelernt?
Nein, die sagt mir, ja, dieses Projekt sollst du mit diesen zwei Schauspielern machen. Die sind am bekanntesten, auch in meinem Altersspektrum. Dann gehen die Leute ins Kino, dann kriegst du auch nächstes Mal mehr Geld für das nächste Projekt. Und ich gucke sie an, denke, wow.
Kannst du mir auch mal ein großes
Unrecht Auto kaufen? Hast du nicht.
Ja, da bin ich gespannt, wie es da mit der Karriereberatung weitergeht.
Genau.
Sie haben jetzt drei Kinofilme in ganz unterschiedlichen Stadien gerade in der Mache. Einen haben Sie eben schon erwähnt. Es gibt noch einen anderen, der mich so ein bisschen an Ihren allerersten Kinofilm erinnert hat von der Grundstimmung. Das ist einer, der in Südafrika beginnt und dann in Großbritannien spielt vor allem.
Das Projekt heißt Embe. Dieser Name ergibt sich später in der Geschichte, warum das so heißt, über eine weiße kommunistische jüdische Familie, die in den Anfang 60er Jahren ausgewandert sind, die sehr politisch waren.
Also es ist eine wahre Geschichte.
Es ist eine wahre Geschichte, die eher geflohen sind, sagen wir mal so, nach England, wo sie ein neues Leben aufgebaut haben, wo der Mann Jahre später kontaktiert wird vom Untergrund, um zu helfen, weil er damals gezeigt hat, dass er kreativ mit Schmuggeln umgehen kann, Leute rausschmuggeln. In diesem Fall wollen die Waffen nach Südafrika einschmuggeln. In der ersten Verhandlungszeit schon mit der Apartheid-Regierung, um einfach eine politisch eine bessere Machtsituation zu haben. Nicht unbedingt, um die Waffen zu nutzen, aber strategisch. Und er denkt sich erstmal, ist es schon so lange her, ist es so ein bisschen wie im Schläfer, der dann plötzlich wieder engagiert wird und was machen muss. Und die Zeiten haben sich geändert und er sucht sich eine verrückte Mischung an Südafrikaner und junge englische Militanten, linksorientierte Leute zusammen in England, um einen Plan auf die Beine zu stellen. Und zwar startet er eine Touristengesellschaft mit einem Touristenbus, der durch Afrika fährt. Und in diesem Touristenbus sind Geheimschubladen, wo Waffen, Munition, Sprengstoff sich lagern. Und mit unwissende Touristen letztendlich über die Grenze nach Südafrika einfahren. Und das ist eine wahre Geschichte und das hat auch geklappt. Und die haben das 20 Mal gemacht, ich weiß nicht ungefähr. Es hat viel Humor eigentlich. Es ist skurril, es ist absurd. Wie diese Gruppe entstanden ist, erinnert mich so ein bisschen an den Film The Commitments. Es ist so ein bisschen so, wie soll aus dieses verrückte Vorgehen irgendwas klappen? Ja? Aber es klappt. Und es war ein Mann mit viel Herz und Humor und Anarchie. Und so ist es ein bisschen auch wie mein erster Film.
Und es gibt dieses anarchische Moment, aber auch eben dieses unglaublich lebensbejahende und fröhliche darin, ne, wie Sie es beschreiben.
Genau, ja. So wie ein kleiner Junge, der irgendwie ein Streich spielt.
Ja. Sie haben auch mal gesagt, es geht um einen Mann, der es bequem hat, der sich eingerichtet hat im Leben und der plötzlich die Gelegenheit bekommt, nochmal was ganz Relevantes zu machen. Wie geht's Ihnen da als Filmemacher, meine ich jetzt aus Apartheidszeiten, nochmal was Relevantes machen? Ist das ein Gedanke, der Sie umtreibt?
Der Weg führt mich irgendwie wieder zurück zu dieser Zeit, die ich so gut kenne auch. Aber genau, weil mit den Jahren, wenn man älter wird, man ändert sich auch, das Leben wird bequemer, man Im Kopf fühlt man sich vielleicht noch jung, genauso und engagiert, aber das Leben wird ja bequemer und die Routine und so weiter. Und es ist diese Studie von einem Mensch, der dann nochmal Herzrasen kriegt und eine Verjüngung sozusagen, ist eine sehr schöne Geschichte.
Ja, und vielleicht ist das auch ein bereichernder Aspekt für die Gegenwart, Auge in Auge mit so Krisen wie Klimawandel oder mit so Figuren wie Trump, Orban und wie sie alle heißen, da verliert man ja schon manchmal den Humor ein bisschen, oder?
Ich denke auch, und deswegen denke ich, solche Geschichten auch wichtig sind, weil die sind so eine kleine Erinnerung an Anarchie und Flagge zeigen und dass man einfach nie aufgeben soll, ja.
Ja, und vielleicht sogar noch Spaß dabei hat.
Ja, genau.
Gut, also da kommen vielleicht nochmal neue Inspirationen, wenn dieser Film dann fertig ist. Wir hoffen, dass es schnell geht.
Ja.
Und freuen uns über die guten Aussichten. Damit können wir, glaube ich, die Sendung ganz guten Gewissens zu Ende gehen lassen, Oliver Schmitz. In der kommenden Woche gibt es auch wieder Zwischentöne. Darauf möchte ich noch kurz hinweisen. Da trifft Michael Langer nämlich auf die Schriftstellerin Tina Übel. Und wir sind auch noch nicht ganz am Ende. Oliver Schmitz, Sie haben noch die Chance, einen musikalischen Akzent zu setzen zum Abschluss. Und Sie haben sich entschieden für einen Titel von Roberta Flack.
Compared to What? Ja, ich liebe diese Stimme. Ich liebe die ersten zwei Platten von Roberta Flack. Das ist so ein ganz klarer Hang zu Jazzmusiker, Frauenstimmen, Frauenjazzmusiker. Damals war es eine Kritik gegen den Vietnamkrieg, aber der Text von dem Song ist wie ein Gedicht. Es ist gegen Heuchelei in der Gesellschaft, gegen Krieg. Er stellt die Fragen, was ist wichtig im Leben? Und sie hat diese wunderschöne, melancholische Stimme.
Also, dann würde ich sagen, Band ab für Roberta Flack und damit Tschüss von mir und einen ganz herzlichen Dank, Oliver Schmitz, für den Besuch im Studio heute. Es hat mir Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse. Killing hogs, twisted children are killing frogs, poor dumb rednecks rolling logs.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.